Ehe bedeutet automatisch, dass alles gerecht geteilt wird. Ja, und wenn es zur Scheidung kommt, bekommt Frau immer die Hälfte, oder? Ja, ganz so ist es nicht, denn um die Ehe ranken sich wirklich viele, viele Mythen und genau darüber sprechen wir heute. Meine Gästin ist Familienrechtsanwältin Saskia Schlimmer und sie erzählt uns, warum viele Vorstellungen zur Ehe und zur Scheidung nicht ganz richtig sind, was wir wirklich wissen müssen und wie sich Paare gut und fair in der Ehe absichern können.
Auf Geldreise. Der Female Finance Podcast von Finanztipp mit Dana und Anja.
Hallo, liebe Geldreisende. Sagt mal, seid ihr eigentlich verheiratet? Ja, nein, vielleicht? Lasst es mich gern mal wissen und stimmt auf Spotify ab. Tja, laut dem Statistischen Bundesamt ist jeder zweite Erwachsene hierzulande verheiratet. Ich finde es schon eine ganz schöne Hausnummer und trotzdem sind die Zahlen rückläufig und ich frage mich, ist die Ehe eigentlich noch zeitgemäß? Und warum sollten wir vielleicht auch heiraten oder eben nicht? Das und viele weitere Fragen rund um die Ehe, die Zugewinngemeinschaft und den Ehevertrag bekomme ich heute beantwortet von einer sehr tollen Gästin, nämlich von Saskia Schlemmer. Hi Saskia, schön, dass du heute meine Gästin im Podcast auf Geldreise bist.
Liebe Anja, ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Saskia, du bist Rechtsanwältin für Familienrecht, ja, und obwohl Familienrecht nicht ausschließlich Scheidung bedeutet, bist du sicherlich der eine oder dem anderen als die Scheidungsanwältin auf Instagram bekannt und dort klärst du regelmäßig über die größten Mythen bei Ehe und Scheidung auf. Und du bist aber nicht nur Anwältin, sondern zuletzt auch unter die Autorinnen gegangen und hast ein Buch veröffentlicht, der Titel »Das Buch, das du vor deiner Hochzeit gelesen haben musst«. Warum war dir das Buch so ein Anliegen?
Warum? Ja, ich glaube, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen alle etwas in der Hand, wo einmal drin steht, was Ehe eigentlich bedeutet. Das gibt es nicht, ja? Und darüber redet auch keiner. Und ich habe gemerkt, auch als ich so einen Ehevorbereitungskurs gemacht habe, wo ich genau das, was ich letzten Endes auch da niedergeschrieben habe, ich immer noch mal das Gefühl hatte, dass Fragezeichen in den Köpfen der Menschen geblieben sind, weil sie einfach oder weil das geballtes Wissen war, was man jetzt nicht mal eben so begreift. Und ich dachte, okay, das müssen wir uns einfach mal niederschreiben, damit jeder ein Buch in der Hand hat, was er lesen kann, bevor er sich auf dieses Abenteuer Ehe, was ja durchaus Folgen hat, bevor er sich darauf begibt, einfach mal sich das durchlesen kann.
Also ich finde es auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vor allem ist es schön leicht verständlich. Und das ist ja bei einem juristischen Thema nicht immer gegeben. Deswegen Empfehlung für dein Buch, das kann ich schon mal sagen. Saskia, bist du denn eigentlich verheiratet?
Ja, tatsächlich, ja. Ich glaube, manchmal glaubt man es nicht, wenn man mich auf Instagram verfolgt. Und manchmal, oder das ist eigentlich ganz nett, es gibt Tage, da bin ich wirklich sehr abends sehr, sehr dankbar, wenn ich dann die Geschichten aus meiner Kanzlei höre und da höre ich ja wirklich auch jeden Tag wieder neue Ereignisse, wo ich auch manchmal denke, boah, es kann doch gar nicht wahr sein, wer will denn heute noch heiraten? Und da bin ich immer sehr froh, dass ich eine intakte Ehe führe. Aber durch die Geschichten kann ich verstehen, dass viele skeptisch sind.
Mit Ehevertrag, ja oder nein? Weil das wird ja heute auch nochmal Thema sein in unserem Podcast.
Gott, ich glaube, die Antwort kann ich jetzt hier vorwegnehmen. Und ich glaube, die meisten wissen es auch natürlich, ja.
Du hast jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, durch die Geschichten, durch die Fälle aus deinem beruflichen Alltag. Findest du, heiraten ist noch zeitgemäß?
Werde ich ganz oft gefragt. Und ich kann die Skepsis verstehen und trotzdem glaube ich, dass wir einfach noch so viele rechtliche Vorteile durch die Ehe haben, dass sich meiner Meinung nach die Frage gar nicht stellt, weil ich bin da ganz klarer Verfechter der Ehe, nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern weil du einfach eine Absicherung hast, ja, und auch wirtschaftliche Vorteile, um das einfach mal ganz klar zu nennen.
Was sind denn die Vorteile einer Ehe?
Wir haben da wirklich einen ganzen Katalog. Also ich sag mal einmal, dass du eine Absicherung hast, gerade wenn du Familie gründest. Aber der ganz große Aspekt ist tatsächlich auch noch die Erbschaftssteuer, der Schenkungsfreibetrag, den du unter Ehegatten hast. 500.000 gegen 20.000 Euro ist einfach meiner Meinung nach ein schlagendes Argument.
Oh ja.
Du hast auf jeden Fall auch da nochmal die Witwenrente. Du kannst auch als Ehepartner einer Familienversicherung mit versichert werden. Du hast sowieso generell bei Versicherungen auch oft vergünstigtere Tarife. Man kann ein gemeinsames Testament machen. Man ist sowieso überhaupt erstmal Erbe als Ehepartner. Also die Liste ist meiner Meinung nach überzeugend.
Gibt es dann auch irgendwelche Nachteile, die mit der Ehe einhergehen?
Ich glaube, wenn sie ganz zu Ende geht, dann wird's teuer. Das muss man einfach ganz klar auch so sagen. Und dass sie zu Ende gehen kann, ist ja ein durchaus realistisches Szenario. Und das muss man einfach mit einrechnen. Trotzdem glaube ich, dass auch dieser gesellschaftliche Aspekt, heiraten zu wollen, auch noch eine Riesenrolle spielt. Also um nochmal auf den Punkt davor zu gehen, ob es noch zeitgemäß ist. Ich glaube tatsächlich, oder ich merke das auch immer wieder, dass dieser Wille zu heiraten ganz tief in uns verankert ist. Ja, ich glaube auch gesellschaftlich. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch nicht mehr, dass ich das Ende der Ehe oder die Abschaffung der Ehe miterleben werde. Ja klar, wenn die Ehe zu Ende geht, dann ist die Ehe auch ein Nachteil gewesen, definitiv. Trotzdem heiraten die Leute dann auch wieder, ja, zum dritten und sogar zum vierten Mal. Das muss man sich ja auch nochmal ganz klar machen, ja.
Du, die Ehe, die geht ja auch mit Rechten und Pflichten einher. Welche Rechte und Pflichten haben denn Ehepaare?
Also ich glaube, so das Entscheidende auch, oder auch das, was dann wiederum uns abgrenzt von denen, die nicht verheiratet sind, ist ja, dass ich erstmal auch einen gemeinsamen Namen haben kann, ja. Zum Beispiel, was ein ganz großer Vorteil auch der Ehe ist, oder dann auch das Recht, wenn du so willst. Du kannst ja auch immer alle Rechte und Pflichten wieder umdrehen, muss man ja auch sagen, ne? Also das Recht des einen ist die Pflicht des anderen. Aber zum Beispiel, wenn ich heirate, dann hat auch der Vater, ja, das gemeinsame Sorgerecht, und zwar automatisch. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Recht, wenn wir jetzt von Rechten und Pflichten sprechen würden, oder dass du eben gesetzlicher Erbe bist, ja, auch ein Recht hast, dann zu erben. Ehegattensplitting ist ja auch letzten Endes ein Recht, und auch wenn dann hinterher im Falle einer Scheidung du Unterhaltsansprüche hast, die eben aus dieser Ehe resultieren als Recht. Pflichten, ja, da haben wir auch natürlich aus der Vergangenheit noch definierte Pflichten, beispielsweise, dass die Eheleute dazu verpflichtet sind, eine häusliche Gemeinschaft oder in häuslicher Gemeinschaft zu leben, ja. Aber auch hier muss man ja auch den Wandel der Gesellschaft mit berücksichtigen. Das heißt, wenn wir beide jetzt entscheiden würden, wir sind verheiratet, wir leben aber nicht zusammen in einer Wohnung, dann ist auch dann da eine häusliche Gemeinschaft drin zu sehen, obwohl man beispielsweise in getrennten Wohnungen lebt. Wenn ich das jetzt ganz runterbrechen würde, nochmal definieren würde, dann wäre es tatsächlich so, dass man erstmal die Zustimmung des anderen dafür einholen soll, weil der Gesetzgeber das damals sich anders vorgestellt hat. Aber jetzt spielen wir das Ganze durch. Das sage ich dann auch immer wieder. Stell dir vor, ja, ich verklage dich dann darauf, dass du mit mir zusammenwohnst. Und ich glaube, dann befinden wir uns halt auch ganz schnell dann im Scheidungsprozess.
Wie macht das denn?
Dann habe ich auch noch die Pflicht zur Vermögensfürsorge, dass ich eben auch hier für den anderen in dieser Hinsicht sorge. Die geht übrigens auch dann noch nach der Ehe hinaus, ja. Beispielsweise auch bezüglich der Abgabe gemeinsamer Steuererklärung, dass ich den anderen da nicht schaden oder dem nicht schaden darf. Ja, das sind dann so die gängigen, würde ich sagen. Und ich glaube, die allerliebste Pflicht von allen, die eheliche Treue oder die man so gerne mit der Ehe verbindet, ja, die Pflicht zur ehelichen Treue. Auch hier muss man ja sagen, ja, aber der Maßstab ist da natürlich auch ein ganz anderer als noch vor ein paar Jahren. Es gibt auch hier zum Beispiel nicht irgendwie die Pflicht, mit dem Ehepartner zu schlafen. Es gibt auch keine Bestrafung, wenn ich meinen Ehepartner betrüge, ja, im weitesten Sinne. Also hier müssen wir nochmal differenzieren auch. Es gibt, oder ich kann mich immer scheiden lassen, wenn ich möchte. Und da kommt es auch nicht darauf an, wer hat denn jetzt Schuld? Das stellt sich nicht mehr die Frage. So, ich habe aber die Möglichkeit, zum Beispiel Ansprüche zu verwirken, so nennt sich das, dass ich die dann nicht mehr habe. Und dann ist ja immer die Diskussion, habe ich noch einen nachehelichen Unterhaltsanspruch, wenn ich denn meinen Ehepartner betrogen habe? Und da muss man sagen, hier ist es auch mittlerweile so, dass eine verfestigte Lebenspartnerschaft auf jeden Fall dazu führt. Aber wenn ich jetzt unabhängig jetzt von der Beweisproblematik, die ich auch in diesem Fall hätte, ein bloßer Seitensprung reicht dann da auch meistens nicht aus. Ja, und da ist auch immer noch teilweise in den Köpfen der Menschen oder sind andere Sachen verankert.
Lass uns mal noch ein bisschen genauer auf die Pflicht zur Vermögensfürsorge eingehen. Die fand ich nämlich tatsächlich sehr, sehr spannend. Also Ehe bedeutet ja auch Absicherung. Und Absicherung bedeutet Unterhalt. Und normalerweise denke ich tatsächlich bei Unterhaltsansprüchen ehrlicherweise eher an Scheidung, also ans Ende der Ehe. Aber Unterhalt, das ist ja auch ein Thema in der Ehe. Genau genommen der sogenannte Familienunterhalt. Was ist denn das?
Genau, wenn ich von Familienunterhalt spreche, dann sehe ich ganz oft Fragezeichen im Kopf. Familienunterhalt ist der Unterhaltsanspruch, den du in der Ehe hast. Beide Eheleute sind dazu verpflichtet, durch ihren jeweiligen Beitrag zum Familienwohl beizufügen. Der eine beispielsweise dadurch, dass er Care-Arbeit übernimmt und der andere durch die Erwerbsarbeit. So. Und ich habe im gesamten Eherecht den sogenannten Halbteilungsgrundsatz verankert, ja, der sich insbesondere, wenn die Ehe zu Ende ist, widerspiegelt, dass dann mehr oder weniger beide Eheleute immer hälftig von dem Gesamterwirtschafteten profitieren sollen. Ja, beim Zugewinnausgleich oder aber auch bei Unterhaltsansprüchen so. Und wenn ich das jetzt, diesen Grundgedanken, eben auch schon in die Ehe implementiere, weil wenn er danach gilt, gilt er ja eigentlich erst recht in der Ehe, dann bedeutet das, vereinfacht gesagt, die Zeit und das Geld, was die Eheleute haben, sind fair untereinander zu teilen. Und so ist es eben so, dass dann das gesamte Familieneinkommen, ja, berechnet wird, dass man das in einen Topf wirft zusammen und dann auch beide davon gleichermaßen profitieren sollen. Also letzten Endes, wenn du kein Geld verdienst, der andere schon, hast du, vereinfacht gesagt, einen Anspruch auf die Hälfte. Und warum gibt es dazu aber, oder warum ist das nicht so verbreitet? Ja, weil es dazu einfach keine Rechtsprechung gibt. Auch hier, wer verklagt denn bitte seinen Ehepartner in bestehender Ehe auf Unterhalt? Das gibt es nicht.
Ja, also da ich finde aber, das ist eine ganz andere, trotzdem nochmal eine ganz andere Diskussionsgrundlage, wenn es darum geht, zum Beispiel über Ausgleichszahlungen zu sprechen. Weil ganz oft ist es ja tatsächlich noch der Fall, dass Frauen der Familie wegen ihre Erwerbsarbeit reduzieren, ne, auf Teilzeit gehen, nicht nur auf Gehalt und Rentenpunkte, sondern auch häufig auf Karriere verzichten und dem Partner oder der Partnerin das aber ermöglichen. Und wir beide sind da ja echt Verfechterinnen davon, dass es Ausgleichszahlungen gibt. Wenn ich aber weiß, dass es quasi in der Ehe sowieso in Form von Familienunterhalt vorgesehen ist, ich leiste meinen Teil, du leistest deinen Teil, dann finde ich, kann man da nochmal ganz anders drüber reden. Und für viele Frauen in dem Fall auch nochmal, muss ich irgendwie auch keine Gedanken machen, irgendwie als Bittstellerin wahrgenommen zu werden, wenn man gerade mit dem Partner oder der Partnerin genau über solche Ausgleichszahlungen sprechen möchte. Weißt du, was ich meine?
Ja, und ich glaube, das Problem ist auch, dass dieser Anspruch, der ist ja nicht neu im Gesetz verankert, sondern den gibt's ja schon. Und daraus wird immer gemacht, dass man einen Anspruch auf Taschengeld hat. Ja, diese gewissen 5-10% von dem Einkommen des anderen. Aber das entspricht eben nicht dem grundsätzlichen Halbteilungsgedanken. Jetzt können wir auch hier, glaube ich, geschichtlich ein bisschen weitergehen. Die Ansprüche der Frauen, die kommen ja jetzt erst in den letzten Jahren wieder zum Vorschein, muss man ja leider sagen, ja. Und deswegen kann man hier einfach auch nochmal auf diesen Paragraphen verweisen. Und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dieser Halbteilungsgrundsatz eben gilt, ist das eigentlich die richtige Anwendung des Paragraphen. Jetzt kann ich ja darüber diskutieren, ist das so oder ist das nicht? Könnten wir jetzt vielleicht eine fachliche Diskussion auch mit Kollegen führen. Aber ganz ehrlich, wenn das die Menschen in ihren Ehevertrag schreiben, dass das genauso gemacht wird, dass Familieneinkommen unter den Eheleuten zu teilen ist, dann haben wir hier die Vertragsfreiheit, die auf jeden Fall Vorrang hat. Und dann haben die Eheleute das genauso vereinbart.
In deinem Buch schreibst du, dass die Ehe ein knallharter Vertrag ist und ohne Ehevertrag ist es der Standardvertrag des Gesetzgebers eine Zugewinngemeinschaft. Was genau versteht man denn unter einer Zugewinngemeinschaft?
Zugewinngemeinschaft heißt grundsätzlich erst einmal ganz, ganz wichtig, Vermögensmassen bleiben getrennt. Meins bleibt meins und deins bleibt deins. Ja, so kann man sich das einfach merken. Ist natürlich, wenn man jetzt nur mal das Wort Gemeinschaft sich noch in Erinnerung ruft von Zugewinngemeinschaft, vielleicht erstmal ein bisschen irreführend.
Ja, stimmt. Ja?
Ne? Wenn man da, hat man vielleicht auf den ersten Blick einen Widerspruch, ja, aber es geht eben genau darum, dass sozusagen alles das, was in der Ehe letzten Endes erwirtschaftet wurde, wirklich in der Ehezeit, ja, das, was dahin zugekommen ist, da gibt es am Ende der Ehe einen sogenannten Zugewinnausgleichsanspruch. Das heißt, in der Ehe bleiben die Vermögensmassen getrennt. Das bedeutet auch, du kannst mit deinem Geld machen und tun, was du möchtest. Ja, wenn du alles jetzt ausgibst, dann ist das dein gutes Recht. Unabhängig jetzt nochmal von dem Familienunterhalt, dass man vielleicht erstmal fair das Einkommen teilen sollte. Aber wenn du das jetzt einfach mal unter diesem Aspekt siehst, ist es so. Und dann am Ende wird ein Kassensturz gemacht. Da schauen wir uns dann an, was haben denn beide Eheleute in der Ehe erwirtschaftet? Was haben sie hinzugewonnen? Das mache ich auch immer separat. Und dann hinterher hat derjenige, der weniger in der Ehe erwirtschaftet hat, gegen den anderen einen sogenannten Zugewinn-Ausgleichsanspruch.
Viele Paare bleiben beim Standard, auch wenn er nicht für alle passt. Welche Paare fahren denn besonders gut mit der Zugewinngemeinschaft?
Ich glaube, das Wichtige ist, bevor man diese Antwort darauf gibt, zu verstehen, was Zugewinngemeinschaft heißt, was das Gefährliche an einer Zugewinngemeinschaft sein kann, ja, unabhängig davon, dass der Grundgedanke eigentlich sehr gut ist. Ja, wir spielen das Ganze jetzt mal durch. Also, der Gesetzgeber hat gesagt, na gut, wenn der eine zu Hause ist und der andere arbeiten geht, dann soll der, der zu Hause bleibt, am Ende nicht leer ausgehen. Deswegen, in Anführungsstrichen, teilen wir, wo man sagt, ist ja ein fairer Grundgedanke. Aber unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Vermögensmassen eben getrennt bleiben in der Ehe selbst. So, am Ende mache ich dann den Kassensturz und schaue mir das an und gucke eben für jeden Ehepartner selbst, was hat der? Dafür brauche ich einmal das Anfangsvermögen, das heißt das Vermögen, was ich am Tag der standesamtlichen Hochzeit hatte. Und das Vermögen, was jeder am Endstichtag hat, und das ist die Zustellung des Scheidungsantrags. Diese beiden Stichpunkte schaue ich mir an und gucke dann, welcher Ehepartner ein Plus gemacht hat in der Ehe. Ganz wichtig ist aber, ich verrechne sowohl bei der Berechnung des Anfangsvermögens als auch bei der Berechnung des Endvermögens immer aktiver und passiver miteinander. Und das kann eben dazu führen, dass wenn ich beispielsweise ein Haus habe, was einen gewissen Gegenwert hat, aber gleichzeitig noch Schulden habe, das miteinander verrechnet wird. Ob überhaupt ein Zugewinn rauskommt, das steht letzten Endes in den Sternen. Das weiß ich nicht. Ja, so, und deswegen sage ich, ist das einfach super unsicher bei einer Zugewinngemeinschaft. Du weißt nicht, was rauskommt. Gleichwohl ist aber natürlich der Ursprungsgedanke ein guter Gedanke. Ja, man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir starten jetzt in die Ehe, wir finden das eigentlich ganz gut mit dieser Zugewinngemeinschaft, bei uns wird auch alles mit rechten Dingen ablaufen, kann man ja meinetwegen erstmal so starten. Man muss sich aber einfach darüber im Klaren sein, was dann passiert. Und ich merke auch einfach im Alltag, dass bereits nach 3-4 Jahren irgendwie die Zugewinngemeinschaft doch schon auch ihre Gefahren dann zutage trägt und man dann einfach merkt, okay, wenn es jetzt zur Scheidung kommen würde, wird es schon ein bisschen kompliziert mit dieser Zugewinngemeinschaft. Aber bevor ich dann sagen kann, für wen ist die jetzt eigentlich, musst du erstmal verstehen, was die überhaupt will. Mhm. Und deswegen ist das da ganz individuell. Ja, man kann ja auch erstmal so starten und man kann hinterher meinetwegen Ehevertrag auch noch machen, weil oder auch bei der Zugewinngemeinschaft kannst du dir überlegen, soll dann letzten Endes alles mit reingerechnet werden, alles, was die Eheleute erwirtschaften? Oder gibt es bestimmte Vermögensgegenstände, die du nicht mit drin haben willst? Das sind alles, wie gesagt, ganz unterschiedliche Herangehensweise und auch immer von dem Willen der Eheleute abhängig. Deswegen tue ich mich sehr schwer, diese Frage so pauschal zu beantworten.
Du, was sind denn die größten Mythen, die sich um die Zugewinngemeinschaft ranken?
Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir heiraten, dann gehört uns alles automatisch gemeinsam. Ja, ist nicht so, was wir gerade gelernt haben. Vermögensmassen bleiben getrennt. Meins bleibt meins, deins bleibt deins. Und dann, dass im Falle der Scheidung eben 50-50 gemacht wird. Nein, wird es nicht. Du nimmst ja nicht die einzelnen Vermögensgegenstände, beispielsweise du nimmst das Haus, du nimmst jetzt das Auto und teilst das in der Mitte durch und jeder kriegt davon genau die Hälfte. Nein, sondern der Zugewinn-Ausgleichsanspruch ist ein Anspruch, der errechnet werden muss, wo ich nicht weiß, ob der besteht, wo ich nicht weiß, wie hoch der ist. Ich habe ja auch immer unterschiedliche Vorstellungen, wie werden Vermögensgegenstände bewertet. Ja, das heißt, ich verrechne das dann, vielleicht bleibt etwas über und dann wird dann von dem Zugewinn, also ich berücksichtige jeden Ehepartner selbst, gucke mir an, ob der einen Zugewinn gemacht hat, schaue mir dann die Differenz davon an und davon kriegt der andere dann die Hälfte. Was den Menschen auch nicht klar ist, dieser Zugewinn-Ausgleichsanspruch ist ein Anspruch in Geld. der ist auch wirklich in Geld zu zahlen. Da kannst du da nicht hingehen. Wenn der andere sich damit einverstanden erklärt, ist natürlich noch was anderes. Und nicht sagen, du hör mal zu, okay, hast jetzt eigentlich einen Zugewinn-Ausgleichsanspruch von 1 Million. Guck mal, ich habe noch das Haus hier, das gebe ich dir jetzt, damit ist das jetzt abgedeckt. Wenn der andere sagt, nein, möchte ich nicht haben, ich bestehe darauf, dann bist du verpflichtet, das in bar zu zahlen, auch wenn du das Geld nicht hast. Mhm. Und das ist auch den meisten nicht klar. Und auch wenn ich das dann erkläre, merke ich das auch ganz oft, dass da dieses Verständnis nicht da ist und man dann auch sagt, ja, Zugewinnausgleichsanspruch wäre XY und dann wird gesagt, aber wir haben ja das Haus und das müsste ja hälftig geteilt werden. Und dann merke ich, dass das eben schwierig ist zu verstehen.
Na, hast du dich auch gerade dabei erwischt, dass du bisher eigentlich immer dachtest, du und dein Partner bzw. deine Partnerin bekämen jeweils genau die Hälfte vom Vermögen des jeweils anderen, sollte eure Ehe zu Ende gehen? Ja, gut, dass Saskia Schlemmer den Mythos in Teil 1 unseres Interviews schon mal erfolgreich entkräftet hat. In 2 Wochen darfst du dich dann auf Teil 2 freuen und dann habe ich Fragen im Gepäck wie: Für wen ist ein Ehevertrag sinnvoll? Was darf gesetzlich denn eigentlich alles geregelt werden? Und was sind die Do's und Don'ts beim Ehevertrag? Also sei auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt
Auf Geldreise, der Female Finance Podcast von Finanztipp mit Dana und Anja.